Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe den Harald Rauter da. Hallo Harald.
Hallo Nico.
Wir sprechen heute über Bitcoin als Lösung am Energiebereich, im Energiebereich, ob Bitcoin dabei helfen hätte können, den Blackout in Spanien und Portugal zu verhindern, was eigentlich gut läuft, auch in Europa, wenn es um die Energiewende und um die Umstellung auf die Elektrizität geht, wenn es die Frage zu beantworten gilt, wie viel Strom wir eigentlich brauchen, dann kommen wir beide zu dem Schluss, viel, viel, viel mehr, um nicht nur Bitcoin-Mining voranzutreiben, sondern eben auch den Wohlstand generell voranzutreiben. Die Amerikaner haben es verstanden, wir sind noch so ein bisschen auf dem Weg dorthin, aber der Harald, der ist ja jetzt bei 21 Energy dort als Chief Growth Officer tätig für die Weiterentwicklung und die haben wahnsinnig viel vor als einer der zentralen Player im Bitcoin-Mining, im Bitcoin-Energiesektor in Europa. Es sind einige echte Banger dabei, ich verspreche es euch, weil auch mir einige, Vorsicht vor dem Bild, Lichter aufgehen, was den Zusammenhang betrifft zwischen nicht nur Bitcoin-Energie, sondern eben auch Bitcoin-Energie und Kapital, Bitcoin-Energie und Finanzmärkte, wie Staaten, Firmen oder Privatpersonen sich vorbereiten können auf die Zukunft. Und wenn ihr da mit dabei sein wollt, dann schaut doch rein bei Coinfinity, nutzt den Code, was Bitcoin bringt, spart euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Kauf, Verkauf, Sparplan, Leitnetzwerk ist dabei und auch eine integrierte, aber selbstverwaltete Wallet und natürlich nicht zu vergessen, auch bei 21 Energy gilt dieser wunderbare Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort für 5% auf alle Produkte. Und jetzt geht's los mit dem Harald und mit dieser echt, echt starken Folge. Ich freue mich, den Harald Rauter wieder bei mir im Studio zu haben. Herzlich willkommen, Harald, bei Was Bitcoin bringt.
Hallo, servus, Nico.
Du hast uns heute Neuigkeiten mitgebracht. Mhm. Du bist in einen neuen Job getreten als Chief Growth Officer bei unseren Freunden von 21 Energy.
Genau so ist es, ja. Es war eine sehr glückliche Fügung, wenn man so möchte. Wir haben die Gespräche vor einem Jahr ungefähr begonnen. Wir haben gemerkt, dass wir Bock auf diese gemeinsame Kooperation haben. 21 Energy ist der Player im Bereich Energie und Bitcoin. Das waren die Themen, die mich auch immer fasziniert haben. Ich hoffe, dass ich auch im Bereich von Geschäftsfeldentwicklungen und Kapitalstrategien noch meinen Teil dazu beitragen kann, dass 21 Energy jetzt wirklich den Schritt aus der Startup-Phase in die Scale-Up-Phase machen kann.
Das ist wahnsinnig. Ich kann mich erinnern, es ist noch gar nicht lange her, da waren der Max und der Luki bei mir, beziehungsweise ich war bei Ihnen vor kurzem erst und der Peter war da, das war es nämlich. Der Max und der Peter waren hier, der Peter Taschler aus Innsbruck, der damals noch Teilhaber war von 21, da ist er nicht mehr dabei. Aber die waren bei mir im Studio, wir haben das hier vorgestellt. Wir sprechen heute aber wirklich nicht nur über Bitcoin-Energie, Bitcoin-Heizungen. Wir haben vor kurzem erst eben einen Fabriksbesuch gemacht, auch bei 21 Energy in Innsbruck, da warst du noch in den Verhandlungsphasen. Und jetzt bist du dabei, also Gratulation dafür, eines der besten Teams in Bitcoin. Ich bin total beeindruckt davon, wie schnell die auch wachsen, wie schnell es geht und wie dieser Nexus Bitcoin-Energie zusammenkommen, weil Hand aufs Herz, wenn wir auf der Straße 100 Leute fragen, was sie von Bitcoin-Energie halten, werden immer noch 99 sagen, ja, Bitcoin ist eine Umweltsau.
Genau. Und genau dort liegen die Möglichkeitsräume, wo man sieht, eigentlich die breite Masse, die breite Bevölkerung sieht das noch nicht so wirklich. Wir sind früh dran, we're still early. Mhm. Das gilt nicht nur für Bitcoin in Assets, sondern auch Bitcoin die Energieinfrastruktur. Aber genau dort liegt auch der Möglichkeitsraum für dieses schnelle Wachstum. Und das braucht natürlich extrem viele Hände, extrem viele Köpfe und extrem viele Arbeitsstunden, um das dann schlussendlich auf die Piste zu bringen.
Also bevor wir jetzt zu Bitcoin, Blackout und Energie kommen, jetzt unabhängig von den Themen. Du bist Experte, du bist auf der Finanzseite, du bist auf der Geldaufstellseite und du bist auch Experte für Klima, Energie etc.
Genau.
Und da gibt es auch eine Folge, die wir dazu gemacht haben, wo du das wunderbar erklärt hast, warum Bitcoin uns helfen kann, dabei die Energiewende zu schaffen und so weiter und so fort. Aber es ist ja so, ich muss das echt loswerden, ich verbringe derzeit sehr viel Zeit wieder mit Konsumation von Content zum Thema Bitcoin. Es wird ja in die Fahrt. Ich bin ultra bullish, muss ich wirklich sagen. Also ich hab vor einigen Wochen habe ich Videos gemacht, dass wir runtergegangen sind, als alle gesagt haben, um Gottes Willen, der Bullenmarkt ist vorbei und so weiter. Und ich habe es relativ gut getroffen, muss ich echt zugeben. Wie ist es bei dir? Bist du noch bullish in diesem Zyklus?
Also ich bin jetzt seit 2016 dabei. Ich habe so viele Ups und Downs jetzt schon erlebt. Für mich verschwimmen mittlerweile die Bullen- und Bärenmärkte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der letzte Bärenmarkt war das Spannendste für mich überhaupt, weil dort sehr viel Building entstanden ist, das ganze Networking in der Community entstanden ist, dass jetzt sozusagen die Entfaltung kommt. Für mich war es immer Bullenmarkt, entweder auf der Asset-Seite oder auf der Building-Seite. Mhm. Und von dem her entwickeln sich die gerade so ein bisschen parallel. Ich glaube, dass es wahnsinnig schwierig ist für uns, abzuschätzen, wo das Ganze hingeht. Wir können wahnsinnig schwer abschätzen, wo die institutionelle Adoption jetzt gegenwärtig liegt. Und wir wissen es, Bitcoin looks the dumpiest before it gets the pumpiest. Ja. Also ich erwarte jederzeit sozusagen immer noch Volatilität, aber mit einem ganz klaren Richtung und die zeigt nach oben.
Ich meine, das ist faszinierend, was du sagst, weil während der Bärenmarkt da war, und ich habe diesen Podcast auch eigentlich so im Bärenmarkt gestartet oder am Weg hinunter, und dann sagen immer alle, ja, Bärenmarkt ist a time to build und so, aber das klingt dann halt auch oft wie ein Meme und es kommt aber doch was dabei raus.
Ich meine, das ist tatsächlich so.
21 Energy, ganz ehrlich, die haben angefangen quasi im Hinterhof und jetzt sind sie am Weg, haben gerade ein Investment bekommen, 2 Millionen, bekommen auch diese Mainstream-Aufmerksamkeit und du hast halt, das finde ich halt faszinierend, dadurch, dass ihr mit Minern, mit Heizungen arbeitet, mit Energie, hast du was herzuzeigen.
Ja. Ja, es ist tatsächlich so. Und mit dieser Idee des Heizens durch Bitcoin Miner greifst du ja an einem ganz zentralen Bedürfnis der Menschen an. Jeder will in einem wohligen, warmen Raum sitzen und will dafür so wenig wie möglich zahlen. Also das ist so eine perfekte Kombination und das macht dieses abstrakte Thema Bitcoin Mining auf einmal extrem greifbar und wirklich spürbar. Spürbar mit Wärme auf der Haut. Und das bewegt in einer ganz anderen Art und Weise und es öffnet vor allem auch Tore hin zu einer ganz anderen Konversation. Weil was wir nämlich sehen, ist, dass in diesen Gesprächen mit den Leuten, mit den Kunden, die Kunden uns die Ideen bringen, wie man das Thema ja weiterdenken könnte. Mhm. Ja? Also was heißt das jetzt für Warmwasseraufbereitung? Was heißt das für meinen Swimmingpool? Was heißt das für meine Zentralheizung? Und so weiter und so fort. Und diese Themen ergeben dann ganz organisch sozusagen auch unsere technische Entwicklungstimeline, wo wir wissen, dort entstehen die nächsten Bedürfnisse für diese Kunden und wir können die auch mit unserem Kern, mit unserem Kernprodukt immer wieder neu bedienen.
Jetzt habe ich eine Frage an dich als Experten für das Ganze, weil ich erkläre, dass ich war ja auch in Bhutan.
Ja.
Das ist übrigens sehr interessant. Das ist auch für euch sehr interessant. Und ich erkläre das dann immer so, weil die heizen ja jetzt nicht mit Bitcoin, sondern die nutzen Bitcoin einfach als Exportmarkt für ihre Energie. Mhm. Kann man, weil am Ende des Tages, ja, heizen ist wichtig und das ist ein Anwendungsfall für, oder gibt es 100 verschiedene Anwendungsfälle, aber was mir derzeit auffällt, ist so der klassische Vorstadt-Einfamilienhausbesitzer, gerade in Österreich, hat sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach geschnallt und hat jetzt plötzlich nicht mehr genug Einspeistarif. Mhm. Und könnte jetzt, und das ist meine Frage, kann man Bitcoin als so eine Art einfach Stromabnehmer, als ein Exportmarkt für Strom bezeichnen, wo ich dann halt statt Euro das härteste Asset der Welt bekomme. Das kann ich dann immer noch in Euro tauschen, wenn ich möchte. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, genau. Also, und das ist ein ganz zentrales Thema, weil wir haben ja diesen Ausbau der Photovoltaik so rasant vorangetrieben, teilweise organisch getrieben durch die Kosten, die einfach eine Kilowattstunde Photovoltaikstrom hat, die einfach ökonomisch so kompetitiv ist gegen alles andere, dass es logisch war, dass wir in diese Richtung vorgestoßen sind. Andererseits getrieben durch Subventionen, die das Ganze dann nochmal angefeuert haben und sozusagen die Kostenstruktur und die Ökonomie ein bisschen verzerrt haben. Ein bisschen ist ja vorsichtig ausgedrückt.
Ja, eine Förderung ist ja dazu da, die Ökonomie
genau,
zu
verzerren. Genau,
das ist genau. Literally ihre Aufgabe.
Es ist ja sozusagen die Funktion der Subvention. Ja. Genau, ja. Und das heißt, viele haben sich durch diese Attraktivität auch ein bisschen in die Irre führen lassen, sowohl im gewerblichen Bereich als auch im privaten Bereich, haben sich dann, wie du richtigerweise sagst, diese Anlagen aufs Dach schnallen lassen und merken aber jetzt, dass sich in der ökonomischen Rechnung das nicht mehr ausgeht. Das heißt, die Investition, die ist jetzt mal da, aber die Ökonomie sozusagen der Amortisierung, von wann rechnet sich das Ding für mich wirklich, die geht nicht mehr wirklich auf, weil wenn das auf einmal alle machen, dann haben ja alle das gleiche Problem. Das heißt, alle produzieren zur gleichen Zeit Strom, alle überlasten das Netz zur gleichen Zeit, alle werden zugleich abgeriegelt und alle haben gleichzeitig dasselbe ökonomische Problem, nämlich dass sie ihre Assets, also das, was sie als Infrastruktur auf dem Dach kleben haben, nicht effizient und ökonomisch nützen können. Das heißt, es ergibt sich für alle kollektiv ein neuer Markt, der heißt, wie kann ich jetzt diesen Überstrom monetarisieren, wie kann ich den einem zusätzlichen Abnehmer zur Verfügung stellen, der mir hilft, die Ökonomie von meiner Anlage zu verbessern. Und genau dort ist Bitcoin Mining logischerweise mit seinen Eigenschaften, dass es leicht modulierbar ist, also modulierbar im Sinne von Kapazitätenstückelung, dass es gut skalierbar ist, in wann es abnimmt, wie es abnimmt, in welcher Dimension es abnimmt, dass es geografisch agnostisch ist, das heißt, ich kann das Ding überall hinstellen, dass es sozusagen unterbrechbar ist. Das heißt, ich habe nicht eine Mindestdauer, die dieses Gerät eine Funktion durchführen muss, sondern es ist jederzeit unterbrechbar und wieder einschaltbar. Und diese Eigenschaften, die hat kein anderer Abnehmer. Und deshalb eignet sich Bitcoin Mining so hervorragend für diese Überstrommonetarisierung, sowohl im Privatbereich als auch im gewerblichen Bereich. Weil die Herausforderung, die ökonomische, ist genau die gleiche, ob ich jetzt eine 5-kW-Anlage auf dem Dach habe oder eine 10-Megawatt-Anlage im freien Feld habe als industrieller Anbieter.
Überstrom hat ja irgendwie eine negative Konnotierung. Es ist ja eigentlich sozusagen Extrastrom. Es ist Bonusstrom, den wir da produzieren.
Naja, Überstrom, es ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Überstrom hat für sich ja keine objektive Bedeutung. Also Strom ist Strom.
Ja.
Er ist ja nur Überstrom. Weil es keinen Abnehmer gibt für in Bezug auf die Integrität des Stromnetzes. Ja? Also er ist Überstrom für das Netz. Also es muss immer sozusagen, alles wird aus dieser Stromnetzperspektive gesehen. Und dort gibt es Strom, der sozusagen diesem Netz zugeführt werden kann, zugeführt werden soll, teilweise zugeführt werden muss, damit eben die Netzintegrität sichergestellt ist. Und dann gibt es aber Überstrom, der sozusagen dann nicht mehr verwendet werden darf oder nicht mehr verwendet werden kann. Und der wird dann sozusagen, das Risiko wird dann an den Produzenten verschoben und da wird dann gesagt von der Seite des Netzes, jetzt musst du halt schauen, was du mit dem Ding machst. Und meistens, weil Strom ja nicht vernichtbar ist, führt das halt dazu, dass er gar nicht produziert wird. Das heißt, ich muss selbst abriegeln, weil sonst müsste ich ja irgendwie sicherstellen, dass dieser Strom irgendwo abgenommen wird. Und das kostet mir ja wiederum zusätzlich Geld.
Ich bin sehr, sehr bullisch auf Bitcoin. Also ich meine, ganz ehrlich, ja. ich meine, jetzt sieht man sich mal nur, vergiss mal Strom, Klima, ja. Energie, ja, sieh dir mal nur die Lage auf den Finanzmärkten an. Mhm. Ja? Nicht nur, dass die Trump-Administration scheinbar alle Dinge vorbereitet, um Bitcoin da wirklich zu einem entscheidenden Faktor werden zu lassen. Wir brauchen ja auch im Finanzsystem, wenn man so möchte, um das Bild zu verwenden, brauchen wir ja auch eine Art Abnehmer für unsere Überschuldung. Ne? Also wie lösen wir das Problem mit der Überschuldung durch Inflation? Aber die Inflation muss irgendwo hinfließen. Mhm. Ja? Jetzt kann man sagen, es verzerrt quasi das Bild, wenn die Inflation in Assets fließt. Mhm. Ja? Das haben wir gehabt mit QE, das haben wir gehabt mit dieser Vermögensschere. Wo soll es sonst hinfließen? Mhm. Ja, sie muss irgendwo hinfließen und Bitcoin wäre ein ideales Asset, weil Bitcoin kann theoretisch, genauso wie Bitcoin, kann Bitcoin unendlich viel Strom aufsaugen? Ja, oder? Gibt eigentlich keine Grenze nach oben?
Nein, natürlich gibt's keine Grenze nach oben und das ist ja auch das Spannende, sozusagen dieses Flywheel, dieses Incentive Flywheel rund um Mining, Difficulty Adjustment, Hash Rate, yeah. dieses Rittern um wer gewinnt sozusagen die Schwierigkeit des Hash-Rätsels oder die Mining-Power, die Hash-Power, die darauf losgelassen wird. Das ist ja ein ewiges Wettrennen. Ja.
Also Bitcoin kann unendlich viel Strom aufsaugen?
Grundsätzlich ja.
Bitcoin kann aber auch unendlich viel Geld aufsaugen?
Komplett, ja. Ja. Deswegen können die zwei ja auch komplett gemeinsam gedacht. Ja. Und das lustigerweise…
Ein Schwamm.
Ja.
Aber nein, ein Schwamm kann nicht unendlich aufsaugen, immer ist er voll.
Ja, du musst dir halt einen unendlich großen Schwamm vorstellen, ja. Ich glaube, das ist ja auch eines der Schwierigkeiten in unserer Vorstellungskraft, dass wir uns nicht Begrenztheit und Unendlichkeit gleichzeitig denken können. Also wir können nicht 21 Millionen und unendlich viel Saugkraft gleichzeitig denken. Aber schlussendlich, das ist halt das, was Bitcoin als Asset und als Infrastruktur gemeinsam gewährleisten kann.
Also da, ich meine, halte mich jetzt auch nicht für den Schlauesten unter der Sonne, aber das kriege ich noch hin, das mit dem gleichzeitig begrenzt und unendlich, weil es natürlich, also der Punkt ist ja der, dass ein rein synthetischer Wertspeicher wie Bitcoin eben deswegen unendlich saugen kann, weil die, weil es sonst nichts verzerrt. Der Bitcoin-Preis ist, die Funktion von Bitcoin. Und wenn der Bitcoin-Preis sich bewegt, verzerrt es dadurch keinen Sekundärmarkt. Während das bei, selbst bei Gold hast du irgendwo noch einen Sekundärnutzen oder eine Mining-Industrie, die auch wirklich dann in die Erde gehen muss und graben muss, während das all das bei Bitcoin nicht notwendig ist. Ja. Und mir ist auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, dass seit wir draufgekommen sind, dass wir ungefähr alle 2 Minuten ein neues Atomkraftwerk anschalten müssen, damit ich ChatGPT fragen kann, wie man Spaghetti kocht. Ja? Seitdem ist auch diese negative Energienutzung von Bitcoin oder die negative Darstellung der Energienutzung von Bitcoin ein bisschen zurückgegangen.
Oh, ganz bestimmt, und das hat wieder mit dem Nutzwert zu tun. Ja, sobald man irgendwie über Geld spricht und diese typischen Bitcoin-Argumente ins Feld führt, das ist für die meisten Menschen so abstrakt, dass sie sich, dass sie dazu überhaupt keine Beziehung aufbauen können und entsprechend keinen Nutzen für sich ableiten können. Mit AI, wenn es um die Spaghettis geht, diesen Nutzen kennt jeder. Und dann ist es auch einmal auf einmal wieder legitim, mehr Energie zu verbrauchen. Ja? Was wir übrigens wissen, dass es keine energiearme Wohlstandsgesellschaft gibt. Das heißt, und ich habe das immer gesagt, und wir werden das auch weiterhin kultivieren müssen, wir werden in Zukunft massiv mehr Energie brauchen, und zwar nutzbare Energie. Es geht ja nicht um die freie Energie. Die Sonnenenergie alleine würde reichen, um uns millionenfach mit Energie für unseren Wohlstand zu versorgen. Wir müssen diese Energie aber auch bündeln und in unsere Leitungen bekommen. Und das müssen wir sauber managen. Und in dieser Transition sind wir ja gerade drinnen. Das heißt, wenn wir diese kritische Phase zwischen den Energiesystemen der letzten 150 Jahre und den Energiesystemen der Zukunft gut hinbekommen, dann schauen wir auf eine Zeit, wo wir tatsächlich sozusagen fast freie Energie zur Verfügung haben werden und unendlich viel Wohlstand aus dieser freien und verfügbaren und günstigen Energie werden schaffen können. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die man in dieser Diskussion des Übergangs zwischen den verschiedenen Systemen, nämlich fossile, alte, baseload-basierte Systeme und zukünftige, dezentralisierte, erneuerbare Systeme, das darf man in dieser Diskussion nicht verlieren. Und ich glaube, 21 Energy ist sozusagen ein Baustein, ein Angebot in dieser Übergangsphase auf diese neue Phase. Und ich glaube, das macht uns als Unternehmen ja auch so, ich sage jetzt natürlich gebiased, spannend, aber auch so wichtig, dass es Unternehmen wie uns gibt und auch andere Unternehmen gibt, die diesen Übergang helfen zu managen, weil die Zukunft schaut sehr, sehr prosper aus.
Kurze Antwort bitte, aber checken, dass die Leute aus der Normie-Energiewirtschaft zunehmen, dass Bitcoin da eine ernsthafte Rolle spielen kann, oder ist das wirklich noch am Anfang? Weil wir sehen sie auch in der Normie-Finanzwirtschaft, sage ich mal, auch da stehen wir immer noch am Anfang.
Teils. Ich glaube aber, dass sich das Verständnis zunehmend verbessert. Und das macht mich sehr hoffnungsvoll. Also wenn man auf diese mittelgroßen Energieversorger schaut, die im 5 bis 10 Megawatt Bereich, die sozusagen PV, also Freiflächen mit Photovoltaik betreiben, die spüren den Pain enorm. Weil die sehen natürlich, dass sie dann über tags, 8 Monate im Jahr, über 4 Stunden am Tag abgeriegelt werden und da einen ökonomischen Verlust daraus haben.
Dadurch, dass wir die Produktion auch dezentralisieren auf kleinere Betriebe und auf Haushalte, lernen die Menschen auch mehr grundsätzlich über dieses Thema. Okay?
Genau. Und ich glaube, wie Bitcoin selbst, arbeitet sich das so schön langsam nach oben. Und die Letzten, die es checken, sind natürlich dann die institutionalisiertesten.
Ja.
Ja, das sind die öffentlichen Utilities, die in der öffentlichen Hand stehen, die Kraftwerke, die seit 50 Jahren das Gleiche machen. Und ich meine das jetzt bitte nicht wertend, weil die haben einen ganz wichtigen Job in dem System. Aber die sind ja auch nicht incentiviert, sich zu modernisieren, sondern die arbeiten auf denselben Anlagen wie vor 40, 50 Jahren. Aber sie sehen halt auch, dass sich diese ökonomischen Modelle schon langsam zu ändern beginnen. Also das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das auszuführen. Wir können gerne Beispiele nennen. Aber es entsteht sozusagen ein Mini-Druck, auch zu lernen, wie man seine Einkommensströme diversifizieren kann, wie man autarker werden kann. Das heißt, nicht nur abhängig ist von, ich speise jetzt ins Netz ein und das ist es, ja, sondern wie ich meine Ressourcen möglichst effizient und ökonomisch effektiv nutzen kann. Und da spielt das Thema Bitcoin Mining dann schön langsam rein. Bei denen ist es schlussendlich völlig wurscht, wie sie das monetarisieren. Das könnte man könnte jedes Namensschild an diese Lösungen dranhängen, eine komplette Blackbox draus machen. Sie wollen nur bessere ökonomische Performance. Und Bitcoin Mining kann das liefern.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Mark Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin, statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte, auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Aber ist Mining einfach auch eine wirklich schlechte Taxonomie, also wirklich ein schlechter PR-besetzter Begriff auch einfach für das, was Bitcoin Data Center eigentlich tun? Also wenn man das ein bisschen anders dargestellt hätte, bitte schlagt mich, aber ich glaube, das Mining kam tatsächlich von Satoshi selbst.
Mhm. Ich glaube, ja.
Ja, soweit ich mich erinnere, würde fast sagen, ich glaube das zu wissen, aber jedenfalls, das ist, glaube ich, nicht ideal. Ne? Also, weil wenn wir jetzt sagen würden, weil AI Computer Center, das klingt alles so, wenn man quasi Dinge verwendet, die keine Bilder im Kopf erzeugen, hat das den Nachteil, dass man es erklären muss, aber den Vorteil, dass man es neu definieren kann. Während wenn man was bereits Bestehendes nimmt und Mining ist halt dreckig irgendwo in unserem Kopf.
Ja, wir sehen so das komplette Spektrum. Also schlussendlich, der wirkliche Treiber ist die ökonomische Performance. Punkt.
Ja. Ultimativ.
Ultimativ.
Baseline ist das, darum geht. Es geht um die Kohle.
Und ich glaube, genau. Ja. Es geht nur um die Kohle. Und ob das dann so heißt oder so heißt, glaube ich, ist wirklich sekundär.
Ja.
Weil.
Bin ich dazu naiv einfach?
Ich würde nicht sagen naiv, aber es ist einfach auch, ich glaube, wenn es anders heißen würde, dann wären, und das ist eine Hypothese, die wir sicher nicht testen können, dann würden wahrscheinlich die Medien kommen und hätten sich auf diesen neuen Namen gestoßen. Ja. Also dieses breite, die Präsenz von dem, oder die Präsenz von dem medialen Narrativ ist immer noch sehr, sehr stark. Wir sehen das aber auch aufbrechen. Also wir.
Gab es nicht in der New York Times? Oder war das? In irgendeiner dieser ganz großen Normie-Zeitungen gab es einen Artikel, der quasi nach dem Motto Bitcoin Mining ist doch okay. So alles vor kurzem. Weil ich denke, ich habe mir das nämlich gedacht schon, das, ich kenne ja meine Medien, ja, das ist ja alles downstream. Zuerst kommt da Larry Fink und sagt, na, diese ESG-Sache, das ist lange vor Trump. Ne?
Naja.
Die ESG-Sache haben wir jetzt langsam durch, die Kuh ist gemolken, wir brauchen was Neues. Ja? Und dann kommt der Trump und stellt sich bei der Bitcoin-Konferenz in Nashville hin und ich fand das bis heute unterbewertet, dass er auf der Bitcoin-Konferenz dann plötzlich angefangen hat, davon zu sprechen, dass er in Amerika eigentlich die günstigste Energie der Welt produzieren möchte. Er hat gesagt, ich versuche jetzt nicht meinen besten Trump, aber was er gemeint hat ist, you're gonna say, Mr. President, I don't want no more energy, don't give me more energy, please. Ja. Irgendwie interessant, warum sagt er das auf einer Bitcoin-Konferenz? Ja, irgendwo logisch. Und dann kommen wir zu dem Punkt, was du vorher gesagt hast, dass offenbar einer der entscheidenden Faktoren in diesem Rennen darum, wer sind die Wohlstandsgesellschaften der Zukunft, 100%. Ist die Energieproduktion.
Ja.
Amerika hat es verstanden. Jetzt möchte ich von dir eine ganz unbiased Antwort. Ja? Hat Europa es verstanden? Weil bei uns wird nicht davon geredet, dass wir mehr Energie produzieren. Bei uns wird immer nur davon geredet, dass es grüner sein muss. Haben wir es verstanden oder sind wir doof?
Wir sind nicht so klug wie die Amerikaner, weil es geht ja nicht nur um günstige Energie. Wir haben ja ein sogenanntes Energietrilemma. Ja? Das heißt, um was es Trump und der politischen Elite geht, ist ein souveränes Amerika. Mhm. Das heißt, Souveränität setzt sich aber in Bezug auf Energie aus mehreren Faktoren zusammen. Ich muss sichere Energieversorgung haben. Das heißt, ich brauche sichere Netze und sichere Infrastrukturen. Ich brauche viel Produktion und Generierung, weil sonst kann ich Strom nicht günstig machen oder Energie nicht günstig machen. Und ich muss unabhängig sein. Und Europa hat historisch eine extrem großen Rucksack, wenn es vor allem um dieses dritte Element der Unabhängigkeit geht. Das heißt,
das ist jetzt aber schön ausgedrückt. Sehr diplomatisch.
Dankeschön, Dankeschön. Ich gebe mein Bestes.
Du lebst ja schon lange genug in der Schweiz. Ja?
Wir haben uns, wenn man dieses Energietrilemma anschaut, wir haben immer sichere Energieversorgung gehabt, wir haben günstige Energieversorgung gehabt, aber wir haben sie geopfert der Unabhängigkeit von Europa selbst. Das heißt, das günstige russische Gas war extrem wichtig, um die anderen zwei Dimensionen zu stabilisieren.
Ja? Und jetzt haben wir es halt ersetzt durch eine Abhängigkeit aus Liquid-Gas-Importen aus Amerika. Ne?
Korrekt. Und ich glaube, was Europa schon verstanden hat, ist, dass wir sagen, Energiesouveränität wiederherstellen müssen, indem wir Power Generation, also da ist wirklich Energieproduktion wieder zurückholen müssen.
Aber das ist ja so, das wäre ja dann ein Argument für quasi diesen grünen Energiepush in meiner banalen Verständnis, weil in Europa kein Öl, auf das können wir uns nicht verlassen. Ja. Dort, wo Öl und Gas ist, das sind die schlauerweise nicht bei der EU dabei sind, weil die wissen schon, was sie machen, die Norweger.
Ja.
Und das reicht auch nicht. So. Ja. Das heißt, und die Briten haben auch ein bisschen was, reicht auch nicht. Ja. So. Das heißt, wir haben die Energieabhängigkeit vor allem Deutschlands, das ja im Zentrum dieser europäischen Wirtschaftsraum steht, das ist ja nichts Neues. Das wissen die Deutschen seit langem. Die Geschichte mit Russland brauchen wir jetzt gar nicht aufrollen, aber ist ein Teil davon. Aber auch wenn man, jetzt kann man sagen, okay, Atomkraftwerke, aber auch das Uran muss man importieren.
Ja.
Das heißt, eine wirklich Unabhängigkeit gäbe es nur, wenn man stärker auf die Erneuerbaren setzt.
Genau so ist es.
Klammer auf, ich weiß schon, dass wir dann auch noch aus China die Solar... eine komplette Autarkie wird es wahrscheinlich nicht geben, aber es ist ein gradueller Prozess.
Mhm. Mhm. Ja, genau so ist es. Und den kannst du... Und dieser graduelle Prozess, also wie gesagt, dieser graduelle Prozess, der muss wirklich graduell sein und als System gedacht werden. Michael Saylor spricht das sehr oft er referenziert sehr oft, dass er eigentlich Raketenforscher ist. Ja? Und er sagt immer wieder, hey, du musst alle diese Veränderungen denken wie ein Flugzeug. Das funktioniert, wenn es einen richtigen Motor hat, wenn es die richtige Aerodynamik hat, wenn es die richtigen Materialien verbaut, wenn es die richtigen Vibrationseigenschaften hat. Und dann kann es sich durch die Lüfte bewegen wie ein Flugzeug oder wie eine Rakete. Es muss einen richtigen Antrieb haben, pipapo. Und genauso muss man Systeme denken, also Energiesysteme denken. Es hilft uns nicht, und das war sicher ein Fehler der grünen Energiewende sozusagen, zu sagen, wir schalten alles ab, was historisch ist, inklusive der Atomkraftwerke, die eigentlich funktioniert hätten, und wir ersetzen das durch Erneuerbare. Ja? Weil das ist sozusagen dieser Schnellschuss, wo dann sagen, dass der Rest des Systems und die Integration in dieses bestehende System nicht zu Ende gedacht worden ist. Und das sind die Probleme, die wir jetzt sehen. Es ist nicht die Schuld der Erneuerbaren als solches. Wir haben perfekte Beispiele, zum Beispiel auf den Shetland Islands in Schottland, wo gesamte autarke Energiesysteme komplett nur auf Renewables, auf Wind und Solar und Flusskraftwerke funktionieren.
Entschuldigung, wie viele Leute wohnen auf den Shetland Islands? 5 Schafe?
Ja, aber das ist, keine Ahnung, wie viele dort wohnen. Aber die,
vor allem ChatGPT.
Aber die Energieinfrastrukturen funktionieren. Ja? Also das Argument, dass du die Systemstabilität nicht gewährleisten kannst mit erneuerbaren Energiequellen, okay, ist einfach nicht legitim.
Es ist quasi ein Beweis dafür, dass es funktioniert.
Hundertprozentig, ja.
Dass es funktioniert. So, wir machen das jetzt wirklich, weil ich wollte das schon lange mal ausprobieren. Wie viele Leute leben auf den Shetland Islands?
Auf den Shetland Islands leben etwa 23.000 Menschen. Die Inselgruppe liegt im Nordatlantik, nördlich von Schottland und hat eine relativ geringe Bevölkerungsdichte. Hast du vor, dorthin zu reisen oder interessiert dich einfach die Region?
Nein, danke. Ich wollte für diese Anfrage nur ein bisschen Strom verbrauchen. Ich habe mir das schon länger gedacht, weil Joe Rogan hat ja bei seinem Podcast immer so einen Fact-Checker sitzen. Das kannst du inzwischen machen. Da musst du einfach, ich werde mir hier so einen ChatGPT-Bot herstellen und dann werden wir den immer wieder anfragen, weil es inzwischen ist er echt schon, beängstigend. Ja. Portugal und Spanien hatten einen berühmten Blackout. Mhm. Hand aufs Herz, war das Gretas Schuld?
Ist alles Gretas Schuld. ich glaube, das wäre ein bisschen zu polemisch.
Ja.
Aber ich glaube, dass das politische Europa, wie in jedem anderen Segment, sich zu viel Einflussnahme herausgenommen hat, besser zu wissen, wie Dinge gemacht werden müssen. Das heißt, wiederum mit Subventionen, mit Vorgaben, Entwicklungen in eine Richtung zu drängen, die vielleicht in einer Geschwindigkeit zu drängen, die vielleicht nicht die besten sind. Ja? Ich bin ein großer Fan von dezentraler Organisation. Ich meine, deswegen bin ich ein Bitcoiner. Ja?
Willkommen.
Ja, genau. Und da hat einfach dann jedes Land seine eigenen Voraussetzungen. Ja? Und es ist tatsächlich so, dass Portugal und Spanien und Südfrankreich, es ist nicht überraschend, dass genau diese Regionen davon betroffen worden
sind. Warum?
Weil es extrem viel Sonne gibt und weil die Photovoltaik überproportional schnell dort ausgebaut worden ist.
Weil es extrem viel Sonne gibt, das macht irgendwo Sinn.
Das Problem, das du vorher beschrieben hast, mit diesen schlecht verwerteten Ressourcen, ist in Spanien und in Portugal und in Frankreich nochmal ums Vielfache größer.
Das ist jetzt aber überraschend.
Ja, ist Wahnsinn, gell? Also als in unseren Breiten. Es gibt viel mehr Sonnenstunden, es gibt viel mehr Anlagen. Das heißt, der kollektive Druck auf die Einspeisung ist nochmal um einiges höher. Das heißt, die Systeme werden früher abgeriegelt, die Monetarisierung ist noch geringer und damit sitzen die Anlagenbetreiber noch länger auf ihren Kosten, bis sich die amortisieren. Und das ist ja eh schon ein Extrem.
Weil zu viel produziert wird, oder wie?
Nein, weil zu viel Strom produziert wird, den keiner braucht. Ja, also stell dir das mal vor, du hast jetzt eine Photovoltaikanlage, da kostet der Megawatt ungefähr 750.000 in der Anschaffung. Plus minus. Ja? Das musst du ja irgendwo rechnen. Das musst du ja irgendwie wieder erwirtschaften. Ja? Und jetzt bist du alleine, du bist der Betreiber, ich bin der Grid. Jetzt machen wir es mal ganz einfach. Ja? Und ich kaufe dir alles ab, was du produzierst. Super. Ja? Jetzt kommt ein zweiter Nico, der baut den nächsten Megawatt daneben hin. Dann kommt noch ein Nico und der baut den nächsten Megawatt daneben hin. Es gibt aber nicht mehr Abnahme. Die Abnahme steigt nicht gleich, wie das Angebot ansteigt. Und das heißt, der Kuchen für alle, die jetzt diese Anlagen betreiben, wird immer kleiner. Ja?
Das heißt, wenn wir, ich habe mal ein, weiß nicht mal, wo ich das gesehen habe, aber es hat sich mal so ein, das war Reise oder Leben im ich glaube Leben quasi digitales Nomadenleben. Und da ist ja zum Beispiel Lissabon, Porto sind ja große Städte dafür. Und da hat sich mal ein Amerikaner, habe ich mal ein Video gesehen, hat sich darüber beschwert, ja, das Lustige ist, es gibt in Portugal gibt's keine Heizungen. Weil die paar Tage, wo es kühl ist, die musst du halt einen Pulli anziehen.
Durch, ja.
Aber was du sagen willst, ist, wenn jetzt wirklich also auch plakativ gesagt, wenn jetzt 50% der Haushalte in Portugal solche 21 Energy Heizungen da stehen hätten und die würden merken, dass der Preis ins Minus geht, und das passiert oft, dann müssten die natürlich nicht heizen wahrscheinlich, weil das sind die sonnigen Tage, ja. Aber sie könnten die Heizung anwerfen und damit den Keller beheizen oder das Fenster aufmachen, genau. Und die Luft.
Genau.
Aber sie würden einen Abnehmer machen, würden damit das Netz stabilisieren.
Ja, also sehr, sehr oberflächlich gesprochen, ja. In der Realität ist das Ganze natürlich wesentlich komplexer. Es geht in erster Linie mal darum, dass der Anlagenbetreiber einen anderen Abnehmer bekommt, der ihn auch noch ein Geld zahlt, wenn er sonst niemanden findet, der für seine Anlagen oder für seinen produzierten Strom ein Geld zahlen würde.
Also ich brauche eigentlich die Heizungen nicht dafür. Da brauche ich eigentlich große Miner dafür und eigentlich könnte der Anlagenbetreiber selbst die Miner betreiben oder der Miner. Am Ende des Tages das, was in Texas passiert ist, oder? In Texas hat man doch diese Blackouts auch immer wieder gehabt, weil Texas als Stromnetz abgeschlossen ist vom Rest der USA. Und wenn dort wird geheizt und gekühlt mit Strom so und an den Spitzen ist es ausgefallen, dann hat man über Incentives, über Steuern die Bitcoin-Miner ins Land geholt, siehe da, keine Blackouts mehr.
Nicht nur über Steuern, sondern auch über wirkliche Geschäftsmodelle, über Verträge. Ja. Es ist ja schlussendlich relativ simpel, wenn du bist jetzt dieser, nehmen wir mal, du bist jetzt ein Portugiese und du betreibst ein Megawatt irgendwo in der Nähe von Porto. Ja? Und du hast sozusagen eine Einspeiskurve, du produzierst so und so viel Strom, den speist du ein, wo der Bedarf, der Abnehmerbedarf groß ist. Und dann über Mittag, wo jeder in der Arbeit ist und eigentlich keiner zu Hause fernschaut, kocht oder sonst irgendwas macht, geht der Strombedarf nach unten. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr einspeisen. Das heißt, du verlierst schon langsam deine Einnahmensquellen. Ja? Da hast du welche dabei, wo das Stromnetz sagt, auf keinen Fall mehr. Das sagt, nee, das nehme ich nicht mehr. Da gibt es einen Bereich, wo das Stromnetz sagt, okay, aber da zahle ich dir jetzt so wenig und das ist unter deinen Produktionskosten, aber du hast sonst keinen Abnehmer. Also von dem her, du gibst es lieber für einen schlechten Preis weg. Das ist wie das Hotel, das nur mal sagt, okay, ich gebe es lieber unter Eigenkosten raus, aber dann habe ich zumindest jemanden drinnen, der mir zumindest teilweise die Kosten deckt. Genau das, die gleiche Rechnung ist das. Und dann über Tag ist diese sogenannte Duck Curve, also dieses Absenken von deinem Einkommen am höchsten und dann am Abend, wo der Strombedarf wieder nach oben geht, da fließt dein Geld wieder. Aber in Summe hast du einen nicht optimal monetarisierten Asset. Und jetzt stell dir vor, du stellst jetzt dort deine Bitcoin-Miner hin, entweder als kleine Heizung, weil sie vom Dach den Strom nehmen, oder als größeren Container, wo du in größeren Kapazitäten diese Abnahme garantieren kannst. Und ich sage jetzt, ich zahle dir 2 Cent oder 3 Cent für die Kilowattstunde, die du sonst nicht einspeisen kannst. Ja? Und ich vermeine damit ich vermeine das in meinen Mining-Anlagen und behalte mir die Bitcoin, die ich daraus generiere. Du kannst aber auch sagen, ich kaufe mir die Anlage, ich kaufe mir diesen Container und bewirtschafte den selber. Du kannst ihn auch mieten. Und zahlst uns einen Mietbeitrag und wir teilen uns die
Einnahmen. Das wollte ich gerade fragen. Kann es sein, dass ihr bei 21 Energy tatsächlich euch stärker bewegen werdet in die Richtung dieser größeren, sage ich jetzt mal, Energy Sinks, dieser größeren Lösungen und weniger oder nicht weniger, aber zumindest. Eigentlich der Gedanke, den ich im Kopf habe, ist so, wo 21 Energy oder wo eine Firma wie eure in 10 Jahren tätig sein wird, das wisst ihr selbst noch gar nicht.
Ich glaube, es ist extrem schwer abzuschätzen. Was ich aber sagen kann, Heizungen und Heizungssysteme wird weiter ein ganz integraler Bestandteil unseres Offerings bleiben und sein. Und das hat 2 Gründe. Erstens, weil es den Kern der Firma ausmacht, weil es sozusagen wirklich Identität von 21 Energy ist. Zweitens, weil wir aber vor allem auch dort extremes Wachstum sehen. Stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie in Österreich immer noch 50, 60, 70%, Wien wahrscheinlich noch höher, Heizungen, die auf Gas und Öl basieren.
Na klar.
Wir haben aber auch dort Umweltvorgaben von der Europäischen Kommission, die von Österreich ratifiziert sind, auch in Deutschland und überall sonst, wo es heißt, wir müssen Heizungssysteme dekarbonisieren. Wir müssen die Emissionen von dem Ding runterbringen. Und der einzige Weg, wie wir das dekarbonisieren können, ist, indem wir es elektrifizieren und indem wir es hauptsächlich über erneuerbare Energien elektrifizieren. Das passiert ja sowieso schon. Ja? So, jetzt hast du, stell dir mal vor, einen großen Immobilienträger in Wien, Name der Redaktion bekannt, ist wurscht. Das kann ein privater, das kann ein öffentlicher sein. wir reden da von Millionen Quadratmeter Wohnfläche. Millionen Quadratmeter. Und die müssen alle ihre Heizungen ersetzen, weil sie früher oder später, und das früher ist 2026, 2027, das später ist 2028, 2029, bestraft werden dafür, dass ihre Heizungen nicht den Umweltvorgaben entsprechen. Das heißt, die haben einen extremen Druck, diese Heizungen und diese Retrofits von diesen Wohneinheiten voranzutreiben, weil sie sonst am Markt nicht mehr monetarisierbar sind. Das heißt, diese Immobilien sind de facto nicht mehr verkaufbar.
Aber egal, ob ich das jetzt mit Bitcoin mache oder anderweitig, wenn ich jetzt anfange, eine Millionenstadt wie Wien von Gas auf Strom umzustellen, dann muss ich ja an der Strom, also das ist ja unfassbar, was ich dann noch an zusätzlichen Stromenergie produzieren muss.
Ja, genau. Und deswegen werden wir auch viel, viel, viel mehr Energie brauchen und wir werden viel, viel mehr elektrifizierte Energie brauchen. Mhm. So, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Message, die wir auch nach außen hin extrem kultivieren müssen.
Das ist ja ohne Bitcoin gar nicht möglich.
Ich glaube bis zu einem gewissen Grad, dass es wirklich nicht möglich ist, weil Bitcoin diese Eigenschaft hat, dass es als Pionier eben extrem opportunistisch sein kann und ist. Und es ist ja wie bei Bitcoin selbst. Es ist ja nicht der Sprung, das Wunder passiert ja nicht von 10.000 auf 100.000 Bewertung. Das Wunder ist ja passiert, wo Bitcoin von 0 auf 1 gegangen ist.
Ja, klar.
Ja. Und genauso ist es bei der Energienutzung. 2 Millionen Quadratmeter zu elektrifizieren mit der Heizlösung, die Cashback bringt und deren Energie sowieso verwendet werden würde, halt woanders in einem Datenzentrum, ist nicht mehr der große Sprung. Der Sprung ist von 0 auf 1.000, von 0 auf 10.000 Wohnungen zu kommen. Ja? Und genau an diesem Schritt arbeiten wir jetzt. Und das Spannende, was glaube ich dann in ein Effekt zweiter Ordnung dann wäre, ist, dass, und jetzt kommen wir zum Thema Netzstabilisierung, dass das ja nicht nur Heizungen sind. Das sind ja auch dezentralisierte Kapazitäten. Also das sind dezentralisierte Abnehmer. Da stehen jetzt dann aggregiert zig hunderte Megawatt an Heizungen irgendwo draußen in den Häusern. Und das ist das Schöne an den neuen EU-Regulierungen. Es gibt nicht nur schlechte, es gibt auch gute, ja, im Energiesektor,
wow.
die immer mehr
Medien rufen.
Genau, die immer mehr erlaubt, solche dezentralisierten Lösungen der Netzdienlichkeit zuzuführen.
Aha.
Das heißt, wenn ich jetzt sagen kann, okay, ich habe jetzt, wir werden vielleicht noch darüber sprechen, das ist dieses Stromnetz muss ja immer auf einem ganz bestimmten Frequenzband stabilisiert sein. Das sind diese 50 Hertz, ja. Das Stromnetz muss auf diesen 50 Hertz stabilisiert sein. Und das passiert ja nicht von selbst, sondern es gibt wahnsinnig rigide und robuste Korrekturmechanismen, die sicherstellen, dass wenn die Frequenz im Netz zu hoch wird, das heißt zu viel Stromangebot im Netz ist und zu wenig Abnahme im Netz ist, dass dann sozusagen Kapazitäten anspringen, die dann diese Überkapazität raussaugen aus dem Netz, damit diese 50 Hertz Frequenz wieder hergestellt sind. Gleichzeitig im Umkehrschluss, wenn zu viel Abnahme also Anfrage für Strom im Netz ist und zu wenig Angebot, dann sinkt die Netzfrequenz. Dann muss zusätzlicher Strom eingespeist werden, damit diese 50 Hertz Frequenz wieder hergestellt sind.
Mhm.
Und jetzt stell dir vor, du hast, und das ist dieses Thema Netzdienlichkeit, ja? Also du willst Produktionskapazitäten und Abnahmekapazitäten netzdienlich zur Verfügung stellen, für den Fall, dass die Frequenz zu hoch oder zu nieder ist. Ja? Jetzt stell dir vor, du hast 10.000 Heizungen da draußen, mit x Megawatt Kapazität und jetzt sagst du, ich kann diese Heizungen netzdienlich zur Verfügung stellen, wenn zu viel Strom im Netz ist. Und dann schalten diese Heizungen einfach an, ziehen den Strom raus und du wirst dann dafür sogar noch bezahlt. Ja? Also das ist eine Dienstleistung, die du dem Netz zur Verfügung stellst und damit kannst du dann beginnen, deine Wohnungen zu heizen mit dem Zweck der Netzdienlichkeit. Das heißt, du zahlst nicht nur, du wirst noch dafür bezahlt.
Kann ich theoretisch einfach auch den Gasboiler durch einen Elektroboiler austauschen? Muss ich mir Elektroradiatoren oder Bitcoin-Miner ins Wohnzimmer stellen, damit ich da diese Umrüstung stattfinden kann? Also bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber ja. ich glaube, dass eine Heizung in einem klassischen Wiener Altbau so funktioniert, da wird Wasser aufgewärmt und dann wird das Wasser durch diese Radiatoren geschickt, oder?
Oder es ist noch schlimmer, es sind teilweise wirklich Gasheizungen, also Gaspilze. Also wie du es draußen in den Bars hast, wenn du im Winter draußen sitzt. Solche Lösungen sind es teilweise noch.
In den Wohnungen?
Ja, es gibt ungefähr 250.000 Wohnungen in Wien, die so geheizt werden.
Das weiß ich überhaupt.
Also. Und das hat natürlich, das sind diese sogenannten Substandard-Wohnungen.
Aha.
Ja. Die sind im Normalfall gar nicht am Markt, aber die werden am Leben erhalten, einfach weil es leider Kundensegmente gibt, die sich nur solche Wohnungen leisten können. Das ist natürlich von einer Feuerschutzperspektive eine Katastrophe, sicherheitstechnische Katastrophe, feinstaubmäßiger Katastrophe, umweltmäßiger Katastrophe und finanziell schlussendlich auch eine Katastrophe. Ja? Also hier gibt es extrem viel Markt für eine günstige und saubere Form der Elektrifizierung. Aber das kannst du nur auf einer Portfolioebene denken. Also da sagst du dann, du hast 200.000 Wohnungen. Da muss man dann wirklich einen Masterplan machen und sagen, okay, wir erneuern das jetzt Schritt für Schritt für Schritt in Batches von 1.000 Wohnungen. Und Bitcoin-Mining-Heizungen ist eine der Lösungen. Ja.
Das heißt, wir müssen unsere Stromproduktion dezentralisieren.
Das passiert schon. Das ist Teil dessen, was die Herausforderung sicher in Portugal und in Spanien war. Das passiert schon und das wird nach wie vor massiv nach vorne, also das wird massiv mehr werden.
Wir müssen unsere Stromproduktion grundsätzlich massiv ausweiten, weil wir haben ja nicht nur die Heizung, wir haben auch Elektromobilität. Gibt da übrigens da gibt es, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, so eine coole Werbung vom ersten Strom Renault oder Strom Honda, ich weiß gar nicht mehr, schon lange her, vor Tesla. Die haben so eine Werbung gemacht, wo du quasi alle Appliances am Vormittag, in der Früh, Kühlschrank, Rasierer, Toaster gesehen hast, die aber mit Internal Combustion Engine gelaufen sind, also quasi einen Auspuff hatten. Und dann hast du gesehen,
das kann ich mich erinnern.
Und dann du würdest ja nicht mit Benzin quasi den Rasierer betreiben, also warum fährt dein Auto noch nicht elektrisch?
Ja.
Weil es ja stimmt, also alles, was wir im Haushalt betreiben, außer der Heizung und dem Auto, läuft ja bereits elektrisch. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit wir jetzt stehen, und ich möchte jetzt auch gar keine Debatte über Elektroautos lostreten, das ist wieder ein anderes Thema, aber wir haben uns aus verschiedenen Gründen darauf geeinigt, dass das sozusagen der Weg nach vorne ist. Unabhängigkeit von, also auch geopolitische Unabhängigkeit, Unabhängigkeit von fossilen Brennträgern etc., Brennstoffen. Dann habe ich auch eben, wie du erwähnt hast, den Vorteil, dass ich dadurch das Netz auch stabilisieren kann, indem ich mehr produzieren kann, als ich brauche.
Ja.
Und das ist dann wiederum die finanzielle Seite, sowohl aus staatlicher als auch aus unternehmerischer, als auch aus persönlicher, familiärer Sicht. Ich muss ja auch ein Asset erzeugen, das nicht nur schuldenbasiert ist, das weginflationiert wird. Wir müssen jetzt quasi den Kapitalismus rekapitalisieren. Davon spricht ja auch der Seller. Harald, wo ist der Haken bei der ganzen Geschichte? Ich mache jetzt hier Folge, ich weiß gar nicht wie viele, 270, warum Bitcoin geil ist. Ja. Und ich finde Bitcoin geil, aber ich meine, das kann es so einfach sein?
Nein, der Haken ist die Komplexität und die Größe der Herausforderung. Ich habe mir diese Frage auch gestellt und ich glaube, das Spannende ist, da gibt es noch eine Parallele zwischen Bitcoin und Energie, also zwischen Finanzsystem und Bitcoin-System, sozusagen. Und
Energiesystem.
Und Entschuldigung, dem Energiesystem, die auch noch spannend ist. Du kannst die gleiche Frage stellen und kannst sagen, wie kann es denn sein, dass im Jahr 2025 im Finanzsektor immer noch 40 bis 50% der Anwendung jeder ATM, alle Infrastrukturen auf der COBOL-Sprache arbeiten. Also das ist eine Programmiersprache aus den 60er Jahren. Keiner versteht sie mehr. Sämtliche COBOL-Programmierer sind aus den Pensionen.
Weil es funktioniert.
Und weil wir Schritt für Schritt für Schritt sozusagen Pflasterlösungen auf diese Grundlösung, die eh schon schlecht war, draufgepatcht haben. Und weil wir jetzt das Problem haben, dass wir nicht wissen, wie wir von A nach B kommen. Jetzt kannst du sagen, aber da haben wir ja Bitcoin. Das ist ja gut. Wir können das alles wegschmeißen. Wir können Payment System jetzt auf Bitcoin basieren lassen. Und wir können
nicht von heute auf morgen.
Genau.
Nicht
wir können das alte System durch das neue ersetzen. Wir können aber nicht Energiesysteme neu ersetzen. Wir müssen diese Operation am offenen Herzen machen. Und das ist die Herausforderung. Und wenn man so will, ich glaube, Portugal und Spanien und Südfrankreich, dieser Blackout, der wird studiert werden und der wird auch genau analysiert werden, weil er manche offensichtliche Dysfunktionalitäten und Schwächen von dem System offengelegt hat, aber auch nicht offensichtliche Zusammenhänge gezeigt hat. Mhm.
Und weil jetzt auch politischer Druck da ist. Weil du musst ja die Schwächen des Systems wirst du ja auch testen können, ohne dass der Strom in zwei verschiedenen Nationen ausfällt. Das muss ja möglich sein. Aber jetzt ist ja sozusagen die Aufmerksamkeit da.
Ganz bestimmt. Ja. Ganz bestimmt. Und viele der europäischen Regulierungen, das ist so leicht bullisch, ja, zeigen in Bezug auf Bitcoin-Mining, Integration von Bitcoin-Mining in Energieinfrastrukturen in die richtige Richtung. Ist alles grün, alles grünes Licht. Alles grünes Licht. Ja?
Wir nehmen also positive Nachrichten über Europa.
Alles
wir
grünes, hier alles grünes auf, Licht. Ja? Es gibt aber ganz bestimmte Achillesfersen, die wir ändern müssen, die teilweise regulatorisch passieren. Ein Opfer werden wir bringen müssen. Entweder diese Achillesfersen werden regulatorisch gestopft oder wir müssen kurzfristig damit okay sein, dass unser Strom teurer wird. Weil das ist Infrastrukturinterventionen, die kosten werden. Also das würde jetzt zu weit führen.
Ist er nicht gerade teurer geworden? Ich kann mich erinnern, dass sich alle beschweren über die Energie.
Ja, natürlich. Und das wird aber auch noch mehr werden. Es wird sich nicht vermeiden lassen, glaube ich. Ja? Mhm. Aber ich glaube grundsätzlich, dass wir in Europa echt die Chance haben und Texas wird da ein Role Model sein, weil was viele in Texas auch vergessen ist, dass dieses Netz mehrheitlich mittlerweile schon von Wind und Solar betrieben wird. Mhm. Das heißt, die Systemintegrität ist aufrechterhaltbar mit erneuerbaren Energiequellen und das wird in Europa auch so kommen. Wir brauchen einfach aufgrund der europäischen Komplexität, der europäischen Integration in dieses gemeinsame Netz einfach eine Spur weit länger. Aber wir werden das schaffen. Wir werden das schaffen. Und ich glaube, Bitcoin Mining wird ein ganz zentraler Baustein dahingehend sein, diese Integrität zu gewährleisten, also die Systemsicherheit sicherzustellen, aber auch den Preis bis zu einem gewissen Grad günstig zu halten. Und zwar deshalb, weil du bist jetzt dieser Anlagenbetreiber, den wir vorher diskutiert haben. Was ist denn dein Incentive, einen zweiten Megawatt zu bauen, wenn du den ersten Megawatt schon nicht ökonomisch betreiben kannst?
Genau.
Null.
Genau.
Das heißt, das Investmentsignal ist furchtbar. Das heißt, wir brauchen Interventionen, die neue ökonomische Rechnungen erzeugen, die dann sagen, ja hey, wenn das mit einem Megawatt funktioniert, dann baue ich nicht zwei, sondern ich baue 10. Und ich baue 100. Und das wollen wir, dass das tausende Energieversorger gleichzeitig denken. Und genau in diese Katalysatorfunktion wollen wir ja mit unseren mobilen Bitcoin-Mining-Containern reinstoßen, weil die Energieerzeuger, die sehen diese Probleme ja. Und denen ist es ja völlig egal, ob sie den Strom jetzt an das Netz verkaufen oder an den Bitcoin-Miner verkaufen. Sie wollen eine Arbitrage-Möglichkeit haben, Optionalität schaffen und sagen, hey, ich will dorthin verkaufen, wo ich den meisten ökonomischen Wert für mich extrahieren kann. Aber das ist das positive Investmentsignal, das wir brauchen, dass wir sehen, wir können marktbasierte Lösungen zur Verfügung stellen, die positive Investmentsignale in die Zukunft schaffen. Ja? Und dazu brauchen wir viel Sonne, wir brauchen noch viel mehr Wasser und wir werden wahrscheinlich auch wieder Nuklear brauchen.
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io. Das ist aber ein Fass aufgemacht.
Ja.
In Österreich auch?
Nein, in Österreich wird es nicht brauchen, weil wir haben noch so viel Extraktionspotenzial aus Wasserwirtschaft, dass wir das definitiv nicht
brauchen. Wir müssen von Bhutan lernen. Wir müssen einfach noch mehr Wasserkraftwerke bauen und dann Bitcoin minen mit den Wasserkraftwerken. Aber ich glaube, es geht keins mehr. Soweit ich das verstanden habe, gibt es noch eins und das ist in Hainburg und das haben wir schon mal versucht.
Ja, das mit den Wasserkraftwerken, das ist eine spannende Sache, weil die sind ja eigentlich ökonomisch gar nicht betreibbar. Die haben hauptsächlich die Funktion, das Netz zu stabilisieren. Also das größte Pumpspeicherkraftwerk ist bei mir zu Hause in Kärnten, das ist Kolbnitz.
Aber in Vorarlberg wird jetzt ein großes gebaut.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es so groß ist.
Aber Österreich hatte aufgrund der Berge und der Pumpspeicherkraftwerke diese Funktion, quasi diesen Netzausgleich für Deutschland zu gewährleisten.
Genau.
Und auch deswegen weiß ich nicht, ob wir die sein werden wiederum, die da, weil bei Bitcoin, ich glaube, das ist ganz klar zu sehen, dass es quasi, und das sagt der Seller auch, und ich glaube, da hat er vollkommen recht, egal ob es die Energie ist oder das Geld oder beides, weil es ist am Ende des Tages immer gemeinsam, es ist ja immer kombiniert, diejenigen, die es brauchen, sind dort zuerst.
Ja.
Bhutan braucht es aufgrund der Energie. El Salvador hat entschlossen, wir brauchen es aufgrund des Kapitals, aber der PR und so weiter. Und diejenigen, die uns heute hier zusehen und zuhören, haben für sich irgendwann mal in ihrem Leben beschlossen, sie brauchen es so. Das heißt, du hast einen subjektiven Schmerz, den Bitcoin stillen kann, und einen objektiven. Und der Unterschied ist nur, auch manchmal, ob du ihn siehst. Ich glaube, Amerika oder die USA sind sich da klarer, auch was eine kapitalistische Lösung betrifft, während wir immer noch nicht klar sind, die Kombination, wie stark wollen wir es machen über Regeln, wie stark über Anreize, wie stark tatsächlich über den Markt.
Ja, und wir haben ja eine europäische Identitätskrise, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, wer wir jetzt gerade sind. Also sagen wir, machen da wirklich eine Krise durch, eine Identitätskrise, wo wir sagen, hey, okay, das mit Brüssel, Freude, Schöder, Götterfunken, also diese Honeymoon-Phase ist vorbei. Wer sind wir jetzt eigentlich? Wie wollen wir unser Leben, unseren gesellschaftlichen Fortschritt steuern? Ja, und ich glaube,
Bitcoin
Bitcoin schafft einfach diesen natürlichen Anreiz und diese natürliche Koordinationsfunktion, die aber auch Strahlwirkung hat. Und das ist, glaube ich, schon eine positive Message. Die strahlt schon auch in die Institutionen rein und die kapieren das sehr wohl. Also die Anfragen, die wir bekommen, da denke ich mir schon manchmal, boah, also du hast dir schon mehrmals darüber Gedanken gemacht und nicht nur jetzt einseitig aus, das ist spannend für mich, sondern das ist ein ökonomischer Case, so strahlt das dann die Gesellschaft aus, so kann ich das dann mein Management verkaufen. Also das sind schon sehr spannende Diskussionen.
Man sieht ja quasi diese Bitcoin-Geschichte, egal auf welcher Ebene, egal ob du im Staat, in dem Unternehmen oder auch privat unterwegs bist, es gibt diesen schmalen Grat zwischen Risiko und Chance im Sinne von Karriere. Ja, also wenn ich in einem Konzern arbeite und sage, lass uns doch was mit Bitcoin machen, mein Risiko ist ja kein ökonomisches als Konzernmitarbeiter.
Ja.
Mein Risiko ist ein Reputationsrisiko, ein Karriererisiko. Und an der Wall Street sehen wir ja jetzt sehr wunderbar, wie sich das wie Bitcoin sich vom Karriererisiko im Sinne von, wenn du Bitcoin angreifst, bist du irgendwie fragwürdig. Auf wenn du kein Bitcoin hast, bist du irgendwie fragwürdig gerät.
Ja.
Und wahrscheinlich kommt das dann im Nachhinein auch über in der Energie. Wie gesagt, man merkt es in den Medien, merkt man es ja auch schon langsam, dass das die positiven Effekte von Bitcoin als Energiefaktor auch herausgestrichen werden.
Ja, und man muss ja Realitäten schaffen. Und ich glaube, 21 Energy versucht genau das. Wir sind einerseits eine Bitcoin-Only-Company, wir haben Bitcoin auf unserem Balance-Sheet, wir arbeiten im Energiesektor und nutzen Bitcoin-Mining als Energieinfrastruktur, um Lösungen zu erzeugen. Und ich glaube, alles gemeinsam führt ja auch zu einem Bild, das sich schön langsam zu schärfen beginnt, wo jemand sagt, aha, okay, das könnte für mich ja auch relevant sein. Ja? Wir sehen unterschiedliche Risikoprofile. Es gibt Leute, die sagen, ich will die Lösung, aber ich will mit Bitcoin nichts zu tun haben. Mhm. Vielleicht darf ich gar nichts mit Bitcoin zu tun haben. Und es gibt solche, die sagen, aha, okay, ich sehe eigentlich, dass die Chance als Hybrid aus Cash-Generierung und Balance-Sheet-Position langfristig, also diese asymmetrische Wette auch für mich als Unternehmen und alles dazwischen. Ja, und ich glaube, je mehr wir sozusagen das auch vorleben und diesen Weg auch selbst gehen, wir haben auch langfristig vor, tatsächlich Bitcoin als Sicherheit zu nutzen, um unsere Kapitalstrategie schlussendlich dann sagen, dorthin zu bringen, wo wir sie brauchen werden.
In der Firma.
In der Firma.
Ja, wer nicht heutzutage.
Genau. Um den Kapitalbedarf für unsere Investitionen, vor allem auf der Containerseite und auf der Mining-Seite, zu stemmen zu können. Ja. Aber das schafft ja Realitäten und die Leute sind viel neugieriger, als wir das glauben. Und sie haben genau diese, wie man so schön sagt, diese zwei Wölfe auf ihren Schultern. Und das ist, wir haben die Verantwortung, den zu füttern, der sagt, hey, das ist eine Chance, und nicht den, der sagt, das ist ein Risiko für dich. Ja? Und so entstehen sehr gute Gespräche und sehr gute Optionalitäten.
Harald, mein Lieber, es ist großartig. Ich bin wirklich, ohne einen Preis jetzt zu nennen, weil ich bin, also nichts macht mich glücklicher. Ich habe ja auch mich da in dieses, quasi dieses unter Anführungszeichen Risiko ist es nicht, aber als sagen wir so, als Journalist dieses Thema, das so viele Bereiche berührt, so intensiv covern zu können, wie ich es hier kann mit dir und mit anderen Leuten, die hier in den Podcast kommen, macht mich schon sehr, sehr happy, muss ich wirklich sagen, weil das zeigt mir zumindest, dass das, was ich da tue, auch einen Wert hat, ja, und dass diese Information auch, ich meine, stell dir vor, die von der Leyen Ursula sitzt in ihrem Audi A8, ja, und hört uns jetzt zu. Ist noch nicht ausgeschlossen. Sie wird es verstehen.
Es ist tatsächlich nicht ausgeschlossen. Ja. Und das Lohnenswerte, ich kann das ja nur zurückgeben, also wir sind ja auch angewiesen darauf, dass du, das wäre so ein, jemand mit Strahlkraft und einen Podcast mit Strahlkraft haben, der auch Menschen erreicht. Das ist ja auch ein Riesengeschenk, so jemanden zu haben und diese Themen nicht nur im stillen Kämmerchen zu diskutieren, sondern an der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber das wird immer mehr. Und ich glaube, das, was Bitcoiner so anders macht, das ist, dass wir irgendwann mal eine radikale Entscheidung getroffen haben für uns. Und diese Dürrephase, in dieser Phase, wo wir nicht wissen, wo geht das eigentlich hin?
Genau.
Was macht das mit mir? Was macht das mit meiner Familie? Wo wird das für mich enden?
Du meinst aber jetzt nicht Bitcoin, du meinst jetzt generell die Weltlage.
Uns als Menschen. Und dann auf einmal macht's Klick. Irgendwas passiert, weil wir dran geblieben sind. Und dann hast du einen Moment, auf den du wirklich stolz sein kannst. Und das haben wir wirklich in unserer Fiat-Gesellschaft verloren. Diese Aufbruchsstimmung, dieses, ich gehe jetzt mal weg, ich segle jetzt mal um die Welt, ich packe meinen Rucksack und gehe mal in den Wald und übernachte mal 3 Tage dort. Und dann bin ich stolz, weil ich das geschafft habe. Und ich habe viel mehr andere Sachen gelernt, als das, was ich eigentlich gedacht habe, dass ich lernen werde. Aber es macht alles intensiver, spürbarer, erlebbarer, als es in dieser Fiat-Bubble passieren kann. Und ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen, wo wir die Menschen treffen. Wir haben vielleicht ein Gegenüber gerade in einer Geschäftsbeziehung, in einem Videocall, in einer Konferenz, der genau auf diesem Weg ist. Vielleicht zweifelt er sie noch, vielleicht ist er gerade mittendrin. Aber wir sind darauf angewiesen, dass wir uns da explizit oder implizit wahrnehmen und unterstützen. Und das sind Freunde fürs Leben. Diese Unterstützung, die wird nie jemand vergessen. Und ich glaube, das, was du ansprichst, das erlebe ich auch, das aus dem Privaten ins Berufliche überführen zu können. Wo ist die Unterscheidung? Es gibt ja schlussendlich keine Unterscheidung zwischen den Zweien. Das bist du, das bin ich und du bist 24/7 das.
Weil es wirklich so ist, dass, und das kann ich deswegen behaupten, weil wir wissen, dass es vorher schon so war, quasi die Amerikaner nennen es Frontier, nicht? Also die Grenze der unentdeckten Welt quasi. Und die betreten nur die Pioniere, die Pioneers. Ja? Und auf Deutsch nennen wir es den Wilden Westen. Warum nennen wir es auf Deutsch den Wilden Westen? Weil wir sind hier geblieben und die anderen sind hingegangen und wir haben immer noch Angst davor, während die anderen schon längst dort ihre Ranch aufgebaut haben.
Ja.
Und natürlich gibt es auch in Europa Menschen, die diesen Pioniergeist noch haben, die vielleicht, aber die hier geblieben sind oder die ihn erst hier entdeckt haben. Aber natürlich, die Frontier ist, und das meine ich damit, dass wir uns sicher sein können, dass das stimmt, die ist eben schon seit, sage ich jetzt mal, 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahren im Digitalen zu finden und nicht mehr im physischen Raum.
Ja.
Cyberspace. Ja? Mhm. Und Und Bitcoin ist ja nur eine Entsprechung dafür, eine Art Connect zwischen dem digitalen Kapital und Digitalisierung der Energie, aber nur in einem abstrakten Sinne, natürlich nicht in dem Sinne, dass ich dir jetzt per iPhone irgendwie 5 Megawattstunden schicken kann.
Yeah.
Ich hoffe, das ist klar.
Yeah. Ja, und ich glaube, das ist für mich auch so spannend, weil du gerade diese Begrifflichkeiten ansprichst. Ich finde es immer so lustig, auf den fahrenden Zug aufspringen. Wo das
herkommt.
Wo das herkommt. Ja, das war damals noch wahrscheinlich, als die Dampflok irgendwie in 15 Minuten gebraucht hat, bis sie so halbwegs ein bisschen Fahrt aufgenommen hatten. Da hattest du, wenn der Zug schon gefahren ist und du warst dir sicher, jetzt fährt er wirklich aus der Station raus, dann hast du gesagt, ah, jetzt springe ich auf.
Ah, ja.
Aber
die meisten Leute springen
auf. Auf das, wo wir jetzt drüber sprechen. Wir sprechen jetzt über einen, wie heißt der Hochgeschwindigkeitszug in Japan, in Shinkansen?
Ja, keine Ahnung.
Ja. Der Zug fährt mit 600 km/h.
Ja,
und crazy. Du hast nur eine Chance gehabt, da einzusteigen, nämlich dort, wo du dir nicht sicher warst, ob dieser Zug rausfährt, in die richtige Richtung fährt, ob du ein Ticket dafür hast. Du hast das einfach machen müssen. Ja? Und ich glaube, das stehlt uns einfach auch auf unseren Weg ganz anders. Also diese Wahrnehmungsverschiebung zwischen was ist Chance, was ist Risiko, ist für uns, die gegangen sind, eine ganz andere als für die, die noch entscheiden. Ja? Weil für uns ist das Risiko, nicht eingestiegen zu sein. Für die anderen ist das Risiko des Einsteigens. Und ich glaube, dieser Perspektivenwechsel, der ist schon sehr spannend. Den machst du aber, den erkennst du aber erst, wenn du mal auf die andere Seite gegangen bist und in den Zug eingestiegen bist.
Das ist kraftvoll. Die Sprache ist...
Ja, ist Wahnsinn.
Also sich darüber Gedanken zu machen, ich meine, das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber ich würde zum Abschluss, muss ich es jetzt loswerden, weil es mir gerade in den Kopf geschossen ist. Weil, du kennst ja den Ausdruck, das Gleiche in Grün, oder?
Ja.
Weißt du,
woher
das kommt?
Nein, weiß ich nicht.
Ich habe das mal in einer Doku gesehen vor kurzem. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die Deutschen versucht, einen Volkswagen zu bauen, aber nicht Volkswagen.
Ja.
Und noch nicht Nazis, sondern davor, ja. Und Opel. Opel war da ganz stark vorne dabei. Und die Franzosen hatten schon einen. Ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, aber es war Citroën.
Ja.
Hoffentlich habe ich es einigermaßen okay ausgesprochen. Ja? Und die von Opel haben dann einfach den Citroën kopiert. Die haben sich einfach das Auto geholt, haben ihn eins zu eins nachgebaut. Und die Franzosen haben dann geklagt. Haben gesagt, das geht so nicht, ihr habt es uns da kopiert. Was wollt ihr eigentlich? Wir haben ein super Auto, ihr könnt es nicht einfach Opel draufschreiben. Mhm. Ja? Vor einem deutschen Gericht. Und das deutsche Gericht war natürlich kurz nach dem Ersten Weltkrieg nicht motiviert, zu sagen, die Franzosen haben recht.
Ja.
Und hat dann in seiner Urteilsbegründung, das ist kein Scherz, hat dann in seiner Urteilsbegründung gesagt, naja, der Opel ist schon anders, weil der Franzose ist gelb und der Opel ist grün.
Geschichte. Das heißt ja so schön, wir sind mit der Geschichte fertig, aber die Geschichte nicht mit uns. Ja. Es ist so, ja, wenn man sich überlegt, ich möchte jetzt nicht nur ein Fass aufmachen, aber ich finde es einfach so spannend, wie Geschichte uns prägt und warum wir das auch verinnerlichen müssen. Weißt du, warum die Frequenz 50 Hertz ist im europäischen Netz?
Nein, natürlich nicht.
Das hat damit zu tun, dass man die optimale Frequenz gesucht hat, die den Nutzwert optimal bedient hat und der optimal war für den Anlagenbau. Und unter 42 Hertz, also der Nutzwert für den elektrischen Strom, war die Glühbirne. Aber wenn die Netzfrequenz unter 42 Hertz war, dann hat das Licht geflimmert.
42?
Ja.
Ausgerechnet, wieder mal
42, genau. Ja. Das heißt, man hat gesagt, okay, dann geben wir uns ein bisschen Sicherheitsspatze, machen wir 50 Hertz. Weil dann siehst du das Flimmern von der Glühbirne nicht mehr.
Mhm.
Und auf der anderen Seite war das die optimale Drehgeschwindigkeit, wo die Maschinen am wenigsten verschleißt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, 50 Hertz ist optimal für die Nutzung, 50 Hertz ist optimal für den Anlagenbauer, ja, für die Turbinen. Also machen wir 50 Hertz. 150 Jahre später, undenkbar, dass auch nur 0,1 Hertz zu verändern.
Mhm.
Ja? Also es ist schon spannend, wie die Geschichte dann immer wieder reinspielt und wie schwer es ist, sagen diese Rucksäcke zu verstehen, auseinander zu quadrüseln und wieder neu zusammenzusetzen bei laufendem Betrieb.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir damit weitermachen werden.
Mhm.
Ich werde ganz genau beobachten natürlich, wie das du und 21 Energy machen. Ich hoffe, dass wir dieses Gespräch bald fortsetzen können,
weil
es war wieder eine ganz, ganz große Freude. Harald, wo finden wir dich, wo finden wir 21 Energy?
Also 21 Energy, ganz normal über unsere Website, 21energy.com. Meine Adresse können wir gerne einblenden, also für Fragen und Anregungen jederzeit kontaktierbar.
Aber du bist auch auf
Twitter? Ich bin auf Twitter, genau. Also das sind immer meine klaren Namen, @haraldrauter.
Wenn wir alles verlinken.
Ich komme leider nicht so viel dazu, das zu teilen, aber wir haben schon eigentlich vor, sagen die Komplexität beginnen so runterzubrechen und in kleine Videoformate zu stricken, sodass man Schritt für Schritt wie so ein Puzzleteil praktisch tiefer in die Energiesysteme eintauchen kann und verstehen kann, was treibt das eigentlich an, warum sind Bitcoin-Mining-Lösungen, dass man es leichter teilen kann. Aber das ist noch ein Plan für die Zukunft. Ja.
Wir sind gespannt. Ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Liebe Grüße an Max, Luki und Konsorten in Tirol und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ah ja, und natürlich nicht vergessen, mit dem Code, was Bitcoin bringt, kann man sich bei 21 Energy auch alles 5% günstiger machen.
So ist es.
Wunderbare Geschichte. Bis zum nächsten Mal, Papa.
Danke dir. Ciao.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.